Liebe Leute, herzlich willkommen bei Kaffee und Chemtrails, eurer wunderbaren Sendung hier auf der Wüstenwelle, der eurem freien Lieblingsradio für Tübingen, Reutlingen und der ganzen Umgebung auf 96,6 MHz und 97,45 im Kabel zum Thema Verschwörungsmythen oder Erzählungen.
Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin Co-Host neben Miri Watson. Hi Miri, schön dich wiederzusehen.
Hi Paul, ebenfalls, auch wenn du aus Reutlingen herkommen musstest.
Ja, und vor allem extrem knapp, aber es hat alles noch funktioniert. Wir machen ja einmal im Monat ein Gespräch zum Thema Verschwörungstheorien, Chemtrails und trinken dabei Kaffee. Imaginären Kaffee. Und heute haben wir ein Gast in der Sendung, der seit über einem Jahr auf nahezu jede Corona-Demo fährt, die sich irgendwie anbietet. Julius Geiler ist bei uns. Hallo Julius, grüß dich.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Julius, wie geht's dir? Du bist in Berlin, vermute ich. Was war so los die letzten Wochen?
Ich bin in Berlin, ich sitze in meinem Wohnzimmer und freue mich, mit euch über Querdenken, Verschwörungstheorien und so weiter zu reden. Die letzten Wochen waren vergleichsweise ruhig. Ich war auf insgesamt, glaube ich, zwei größeren Querdenken-Demonstrationen hier in Berlin, weil Berlin ja mittlerweile auch seit diese ganze Pandemie ausgebrochen ist, sich eindeutig zu einem Hotspot der Bewegung entwickelt hat. Die Querdenker immer wieder gerne in die Hauptstadt kommen und muss aber auch sagen, dass diese Demos, die ich jetzt hier in den letzten Wochen oder Monaten begleitet habe, nicht zu vergleichen waren mit dem, wie wir sie noch vor einem Jahr kannten und gesehen haben.
Was man vielleicht dazu sagen muss für alle Leute, die dich noch nicht kennen, du gehst ja nicht auf die Querdenken-Demos, weil du die so toll findest, sondern du bist Journalist, du begleitest die Demos, wie du schon gesagt hast. Das hast du ja auch so ein bisschen mit dem Paul gemein, dass ihr eben eine journalistische Berichterstattung über eben diese Corona-Demos macht. Wie bist du dazu gekommen?
Exakt, ich bin Reporter und Autor des Tagesspiegels und begleite diese Bewegung seit einer der ersten Demos, die hier in Berlin stattgefunden hat. Ich war nicht auf der ersten, aber irgendwie auf der zweiten oder dritten, damals noch auf dem Rosa-Luxemburg-Platz hier in Berlin, unter dem Namen Hygienedemonstration. Da kannte man das Wort Querdenken hier zumindest in Berlin noch gar nicht. Querdenken kommt hier ursprünglich aus Stuttgart und bin da so ein bisschen, ja, vielleicht auch zufällig reingerutscht. Ich habe irgendwann die Anfrage vom Tagesspiegel bekommen, ob ich nicht am Wochenende Lust habe, eine der Demos journalistisch zu begleiten, weil zu dem Zeitpunkt kein Reporter irgendwie zur Verfügung stand. Und das habe ich dann bejaht und bin dann auf eine der ersten Demos gewesen für die Zeitung. Und da wir alle wissen, dass diese Bewegung dann noch sehr viel größer geworden ist und sich weiterentwickelt hat, es zu immer mehr Demonstrationen und Protesten deutschlandweit kam, bin ich natürlich auch deswegen dran geblieben, weil es natürlich immer auch sehr viel zu berichten gab und seitdem auch nicht so richtig davon losgekommen, weil natürlich ist die Bewegung kleiner geworden, aber sie existiert immer noch und sie ist immer wieder für Überraschung gut. Und dementsprechend halte ich es für wichtig, nach wie vor auch darüber zu berichten, und der Tagesspiegel hält es auch für wichtig, darüber weiter zu berichten.
Du hast ja schon gerade gesagt, als du auf der, nicht der ersten, aber zumindest auf der zweiten oder dritten Demo warst, hieß die Bewegung noch nicht Querdenken, beziehungsweise das Wort war noch nicht etabliert. Wie würdest du denn sagen, was hat sich denn von der ersten Demo, die du gesehen hast, unterschieden zu den Demos, die du in den letzten Wochen begleitet hast? Was ist augenscheinlich anders geworden bei diesen Protesten?
Man kann auf jeden Fall diese vielfach auch in diversen Medien ja in den letzten Monaten angesprochene Radikalisierung auch auf der Straße natürlich erleben. Es herrschte doch eine recht andere Stimmung bei den ersten Hygienedemonstrationen hier in Berlin. Also die Stimmung war sehr viel weniger aufgeladen. Schon damals gab es natürlich Konflikte, vor allem mit der Polizei und auch mit der Presse. Die ersten Hygienedemonstrationen waren überhaupt nicht angemeldet und auch dementsprechend eigentlich nicht genehmigt, beziehungsweise verboten. Zu dem Zeitpunkt durfte man, glaube ich, in Berlin sogar gar nicht so richtig demonstrieren, begründet durch das Infektionsschutzgesetz. Dementsprechend gab es natürlich damals auch schon Konflikte mit der Polizei, aber in einer anderen Dimension, als wir sie jetzt heute oder in den letzten Monaten sehen. Also die Bewegung hat sich auf jeden Fall radikalisiert, das kann man auf der Straße beobachten, das kann man in sozialen Netzwerken beobachten, das bekomme ich mit, wenn ich mit Teilnehmern von diesen Demonstrationen spreche. Und sonst ist natürlich, glaube ich, auch Unterschied, den man da ausmachen kann, dass bei den ersten Demos es sehr konkret um die Corona-Maßnahmen damals ging. Also da wirklich auch Leute hingegangen sind, die ganz konkret gesagt haben, ich bin nicht einverstanden damit, dass ich irgendwie jetzt Maske tragen muss, dass ich nicht demonstrieren darf, dass ich dies oder jenes laut Gesetz gerade aktuell aus Pandemiegründen nicht machen darf. Und mittlerweile sehen wir da auf der Straße eine Bandbreite von verschiedenen Gründen, warum die Leute da mitlaufen. Ich habe das Gefühl, bei vielen steht gar nicht mehr im Mittelpunkt die Corona-Maßnahmen, die ja sowieso gerade für relativ wenig Einschränkungen sorgen im Vergleich zu den beiden Lockdowns, sondern vielmehr andere Sachen, die darüber hinausgehen, also diverse Verschwörungstheorien, die da verbreitet werden, die Hintermänner, die angeblich hinter der Pandemie stecken, gegen die dann demonstriert wird. Also es geht gar nicht mehr so konkret um die Maßnahmen selbst, sondern um sehr viel mehr für viele Menschen, die daran teilnehmen.
Du arbeitest ja sonst journalistisch auch zu Themen wie Rechtsextremismus und Antisemitismus. Wo hast du denn da Parallelen oder ja, also wo siehst du denn rechtsextreme oder antisemitische Tendenzen bei diesen Corona-Demos?
Auch da kann man eine Entwicklung bei der Bewegung ausmachen. Wir hatten zu Beginn, gerade bei den Hygienedemonstrationen, wenig erkennbar Rechtsextreme vor Ort, auch wenn sie schon gleich von zu Beginn da mitgemischt haben. Also gerade am Rosa-Luxemburg-Platz waren alternative Journalisten, die der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind, schon gleich zu Beginn vor Ort, wie der Volkslehrer. Es waren AfD-Vertreter da, die sich das angeguckt haben. Die waren schon da, aber wenig präsent und ja nicht im Fokus. Das hat sich dann im Laufe des Jahres 2020 grundlegend geändert. Wir hatten die August-Demonstration hier in Berlin am 1. und 29. August. Wir hatten die Großdemonstration in Leipzig im November, wo tausende Rechtsextremisten, Reichsbürger und so weiter, also Leute, die der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind, vor Ort waren. Sie haben niemals die Mehrheit gebildet, das würde ich nicht sagen. Aber ein nicht unerheblicher Anteil von Rechtsextremisten war bei diesen Protesten vor Ort, wurde toleriert von den anderen Demonstrationsteilnehmern. Und hat, wie beispielsweise in Leipzig oder auch natürlich am 29. August, als Hunderte die Stufen des Reichstags gestürmt haben, auch für die Bilder gesorgt, die dann um die Welt gegangen sind. Das, muss man sagen, hat sich jetzt in diesem Jahr wieder verändert. Es sind weniger erkennbar Rechtsextremisten vor Ort. Man sieht so gut wie keine Reichsflaggen mehr, die vor einem Jahr noch gang und gäbe waren bei den Protesten. Ich habe selber Situationen erlebt, wo Querdenker andere darauf angesprochen haben, ihre Reichsflaggen bitte wieder einzustecken, damit nicht die gesamte Bewegung verteufelt wird. Also da gibt es schon auch einen inneren Diskurs. Auf der anderen Seite sind sie nicht verschwunden. Sie laufen immer noch mit, aber sie sind oder sie stehen weniger in der Öffentlichkeit. Machen es vielleicht etwas geschickter. Also die Bewegung ist auf jeden Fall unterwandert von Rechtsextremisten und rechten Akteuren, aber sie stehen nicht mehr so im Zentrum wie 2020 und gehen sehr viel geschickter vor.
Zu den Reichsflaggen würde ich einmal direkt einhaken, weil ich mich da tatsächlich am Anfang fast noch geärgert habe, als sie irgendwann intern diese Flaggen verboten haben, weil man davor immer sehr gut an diesen Flaggen erkennen konnte, wer hier einen offensichtlich rechtsextremen oder rechtsradikalen Einschlag hat. Bis halt tatsächlich irgendwann dann auch intern die Ansage kam, wir lassen jetzt diese Flaggen sein. Hast du das Gefühl, das ist gemacht worden aus der wirklichen Erkenntnis, dass man auch mit einer schwarz-weiß-roten Flagge vielleicht ein Bild vertritt, was Querdenken so nicht nach außen geben möchte, oder ist es eine reine Maßnahme, um öffentlich nicht diskreditiert zu werden?
Es geht, glaube ich, vor allem darum, öffentlich nicht diskreditiert zu werden, weil es gibt genug Hinweise darauf, dass selbst die Querdenkenführung inklusive Gründer Michael Ballweg enge Kontakte in die Reichsbürgerszene pflegen, sich mit einem der bekanntesten Reichsbürger Deutschlands getroffen haben. Das ist alles bewiesen, das ist alles öffentlich. Ich glaube, da gibt es eigentlich wenig Berührungsängste zwischen Querdenkern und Reichsbürgern, zumindest den führenden Akteuren der Querdenkenbewegung. Man kann hier ja auch nicht pauschal von allen Querdenkern sprechen. Da gibt es sicherlich viele, die ganz und gar nicht damit einverstanden sind, was Reichsbürger so für Ideologien verbreiten. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es geht vor allem um das öffentliche Bild, dass man halt gemerkt hat, dass diese Reichsflaggen natürlich dafür sorgen, dass in den großen Medien pauschal von rechten und rechtsextremen Protesten gesprochen wird, weil diese Reichsflaggen nun mal vor allem von Neonazis benutzt werden bei Demonstrationen. Und deswegen hat man sich deswegen hat man sich dazu entschieden, diese Flaggen zu verbannen von den Protesten. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert.
Im vergangenen Jahr war es ja bei den Querdenken-Demos zumindest ziemlich offensichtlich, dass da Verschwörungserzählungen verbreitet worden sind. Und da war ja zum Beispiel dieses, der deutsche Staat wird zur Diktatur oder sowas durch die Corona-Maßnahmen. Wie ist es jetzt bei den Demos, die du in jüngster Zeit besucht hast?
Ja, das hat nicht nachgelassen. Im Gegenteil, ich würde sagen, dass man an den Teilnehmerzahlen ja auch sehen kann, dass die Bewegung weniger Menschen auf die Straße trägt. Gerade wenn man die August-Demonstration diesen Monat mit denen vor einem Jahr vergleicht. Es sind sehr viel weniger 1.000 Menschen, die da auf der Straße sind. Wir hatten Zehntausende vor einem Jahr, jetzt sind es irgendwie 5.000, 6.000 gewesen, die hier in Berlin demonstriert haben. Aber es ist natürlich ein radikaler Kern. Menschen, die schon teilweise seit Jahren, schon lange vor Corona an Verschwörungstheorien geglaubt haben, andere, die sich mit Corona radikalisiert haben. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, es ist fester Bestandteil der Demonstration, dass da Verschwörungstheorien verbreitet haben, ob jetzt von der Bühne oder von Teilnehmenden, mit denen man ins Gespräch kommt als Journalist. Man hört es überall und es gibt fast nur eine Minderheit, würde ich mal behaupten, die dem noch nicht verfallen ist und die da relativ klar argumentieren und nachvollziehbar argumentieren. Also es ist schon ein Spektrum, was da jetzt noch aktuell auf die Straße geht, was diesen Verschwörungstheorien zum Großteil doch sehr verfallen ist.
Und die Leute, die nicht mehr auf die Straße gehen, es haben sich jetzt ja eben im Laufe von diesen Querdenken-Protesten auch politische Parteien gebildet. Und jetzt vor der Bundestagswahl ist ja gerade die Basis, hat hier super viel plakatiert. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist. Glaubst du, dass da Leute von der radikalen Querdenken, vom radikalen Querdenken-Kern abgefallen sind und jetzt eben in dieses Parteipolitische gegangen sind? Oder sind es die gleichen Leute?
Also ich wäre vorsichtig damit zu sagen, dass die Basis, nur weil sie Parteiarbeit macht und jetzt zur Bundestagswahl antritt, nicht radikal ist. Es ist eine für mich sehr radikale Partei, voller Verschwörungsideologen in der Führungsebene, voller Verschwörungsideologen, die als Direktkandidat in verschiedensten Wahlkreisen antreten. Wir haben mit Herrn Bhakti, einen der führenden Ikonen der Querdenkenbewegung von Anfang an, eigentlich ein Mediziner, der den Coronavirus leugnet, beziehungsweise die Gefährlichkeit des Virus leugnet, einen glühenden Antisemiten, wie sich jetzt vor wenigen Monaten herausgestellt hat, in der Führungsebene der Partei. Ich glaube, der ist Landesvorsitzender in NRW, wenn ich mich nicht täusche, zutiefst antisemitisch unterwegs, und die Partei hat sich in keinster Weise davon distanziert. Er tritt nach wie vor für die Bundestagswahl an. Also es kann sicherlich sein, dass da Leute der Parteiarbeit verfallen sind und bei der Basis mitwirken, aber es ist nach wie vor ein Sammelbecken von Verschwörungsideologen und radikalen Kräften, die das andere als demokratisch unterwegs sind.
Wenn du jetzt auf diesen Demos bist, du hast ja auch gesagt, dass du viel mit den Leuten sprichst. Wie gehst du dort vor? Denn es ist zumindest auch meine Erfahrung, man wird ja nicht gerade mit offenen Armen empfangen dort. Gerade wenn man sagt, man kommt von einem Leitmedium oder von der sogenannten Mainstream-Presse, wie es dort bei Querdenken dann gerne heißt. Wie sind die Reaktionen auf dich, wenn du sagst, ich bin Reporter vom Tagesspiegel, und wie gehst du dann damit um, wenn da jetzt das nicht jetzt direkt Freude auslöst, wenn du von einem Leitmedium kommst?
Auch hinsichtlich dessen kann ich da eine Entwicklung ausmachen vom vergangenen zu diesem Jahr. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich natürlich intensiv mich mit der Bewegung beschäftige, und je intensiver man sich damit beschäftigt und je mehr man darüber schreibt und berichtet, desto bekannter wird auch das Gesicht. Nun ist es beim Tagesspiegel auch so, dass wir jetzt seit einigen Monaten viel Videoberichterstattung machen, immer mehr auf Bewegtbild setzen. Ich also auch immer öfter vor der Kamera stehe, mein Gesicht bekannter geworden ist dadurch, und ich auch regelmäßig auf den Demonstrationen erkannt werde von Teilnehmenden und als Julius Geiler identifiziert werde. Und das macht das Berichten auf jeden Fall schwieriger, weil das nicht immer schön ist, dieses erkannt zu werden, und oft dann natürlich auch mit Diffamierung und Beleidigung einhergeht, die ich sicherlich aushalten kann, aber die dafür sorgen, dass einfach das Gespräch mit Demonstrationsteilnehmern immer schwieriger geworden ist, oder die Diskussion. Und das ist natürlich eigentlich ein wichtiger Bestandteil journalistischer Arbeit, wenn man auf Protesten ist, die Menschen zu fragen, warum sie da sind, wofür sie demonstrieren oder wogegen sie demonstrieren. Und wenn das schon so beginnt, dass, wenn man das Gespräch sucht, direkt irgendwie mit Beleidigungen zu tun hat, dann wird es schwieriger, dann wirklich auch herauszufinden, was die Leute bewegt. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, es wurde ja sehr viel mit den Menschen schon gesprochen, auch im letzten Jahr. Es haben ja zahlreiche Medien immer wieder mit Teilnehmenden dieser Proteste gesprochen. Und ich glaube, es geht mittlerweile ein ganz klares Bild davon, warum Menschen auf diese Demos gehen. Also bin ich auch so ein bisschen davon abgekommen, jetzt bei jedem einzelnen Protest auch Menschen zu fragen, warum sie da sind. Auch aus dem Grund, dass ich manchmal einfach auch dann eher den Sicherheitsaspekt in den Vordergrund stelle und mich halt sicherer fühle, wenn ich das nicht tue, weil ich schon diverse Situationen erlebt habe, wo es dann sehr ungemütlich geworden ist, sobald ich erkannt worden bin oder halt ich mich als jemand vom Tagesspiegel vorgestellt habe.
Hast du da ein Beispiel für Situationen, wo es wirklich brenzlig wurde, wo du echt nicht mehr sicher warst, ob du jetzt hier heil aus der Situation rauskommst?
Ja, zuletzt hatten wir die Situation am 1. August, als hier in Berlin über Stunden mehrere größere Demonstrationszüge sehr spontan und nicht genehmigt durch verschiedenste Berliner Bezirke gezogen sind. Und mein Kameramann und ich waren in Bestandteil eines dieser Züge, kann man fast sagen, sind über 2 Stunden mit tausenden Menschen durch Schöneberg und dann sogar Kreuzberg gezogen. Und da war es so, dass wir eigentlich den Auftrag hatten, auch immer mal wieder Live-Schalten von dort zu machen. Und ich zwischendurch aber dann vor allem den Impuls gegeben habe, dass das nicht durchführbar ist, weil wir inmitten dieses Zuges waren, die einzigen Menschen waren, die Maske getragen haben. Teilweise bin ich erkannt worden und bedrängt worden. Und ich habe mich an dieser Stelle überhaupt nicht sicher gefühlt, mich jetzt live vor die Kamera zu stellen, vor allem, weil wir auch kein Sicherheitspersonal dabei hatten. Und dann haben wir mehrere Live-Schalten auch nicht durchführen können letztendlich, weil es an dieser Stelle meines Erachtens zu gefährlich war.
Über Twitch haben wir eine Frage an dich reinbekommen. Die Leute auf den Demos haben ja immer behauptet, dass sie gar keine Nazis seien. Warum hat eigentlich nie wer die Leute, die auf die Demos gegangen sind, gefragt, wie sie denn einen Nazi erkennen würden? Also warum hast du als Journalist zum Beispiel nicht nachgefragt, wie würdet ihr eigentlich Nazis erkennen, wenn ihr euch so sicher seid, dass hier keine mitlaufen? Das ist, glaube ich, die Frage.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich diese Frage sogar auch mal gestellt. Kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich so unglaublich viele Fragen den Teilnehmern von Querdenken-Protesten gestellt habe. Aber es ist eine berechtigte und es ist eine gute Frage, weil natürlich, die Frage zielt ja darauf, ist es gar nicht so einfach, irgendwie Nazis oder Rechtsextremisten zu erkennen, denn schon lange sehen die nicht mehr so aus, wie man sie sich vielleicht vorstellt oder wie sie in Schulbüchern irgendwie dargestellt werden, nämlich mit Springerstiefeln und Glatze und 88er-Tattoo. Die rechte Szene ist sehr viel diverser geworden. Es gibt unterschiedlichste Strömungen von Reichsbürgern über neue Rechte, Identitäre und so weiter. Da muss man sich natürlich auch so ein bisschen mit beschäftigen, um dann diese Menschen zu erkennen oder auch deren Artikulation zu identifizieren. Sprich, wenn da Plakate oder Banner zu sehen sind, wo beispielsweise vom großen Austausch die Rede ist, dann muss man natürlich wissen, dass der große Austausch eine klassische neurechte Verschwörungstheorie oder ja einer der Hauptgrundsätze der neuen Rechten ist, wogegen sie versuchen anzukämpfen. Also kann ich dem Fragesteller oder der Fragestellerin nur sagen, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich werde die mal im Hinterkopf behalten und vielleicht irgendwann auch mal auf einer Demo stellen.
Es wird ja auch gerne von Teilnehmenden dieser Demos behauptet, hier würden nun mal eben auch politische Ränder zusammenkommen. Das liege aber weniger jetzt an der inhaltlichen Ausrichtung der Bewegung, sondern einfach aufgrund dieses Grundthemas, dass eben die Freiheit bedroht sei und man sich eben Sorgen mache um die Verfassung des Staates. Nun ist ja allerdings meistens dann auch eher die Beobachtung, dass zwar von ganz rechten Rand durchaus Leute dabei sind, wie du ja auch schon gerade gesagt hast, ist allerdings eben gerade von der klassisch antifaschistischen Lager eher weniger Beteiligung gibt, wenn dann überhaupt ja noch eher Gegendemos. Nun gibt es allerdings ja auch viele, wie du ja auch schon gesagt hast, eben viele Leute, wo man jetzt nicht auf den ersten Blick die politische Richtung erkennen kann, gerade halt eben bei Linkextremen. Würdest du so weit gehen zu behaupten, dass auch dort Teile der linksextremen Szene mit dabei sind bei Querdenken, oder ist es schon eher ein Phänomen, was sich auf rechts beziehungsweise vielleicht noch so die Mitte eingrenzt?
Also mir sind da jetzt nie irgendwie Personen aufgefallen, die dem linksextremen Milieu zuzuordnen sind. Und ich meine, wenn man mal überlegt, was linksextrem oder linksradikal bedeutet, die Definition, dann schließt sich das ja eigentlich auch aus. Weil Linksradikale in diesem Land oder Linksextreme niemals mit Neonazis und Rechtsextremisten auf die Straße gehen würden. Das ist ja einer der Pfeiler dieser oder Hauptpfeiler dieser Ideologie. Deswegen würde ich das verneinen. Das ist mir jetzt noch nie aufgefallen und es gibt auch gar keine Indizien dafür, dass Teile der linksextremen Szene auf diesen Demos zugegen sind. Natürlich sind da viele Menschen, die sich als links oder auch grün bezeichnen, gerade aus Süddeutschland, aus Baden-Württemberg, aus Bayern, die vor 4 Jahren grün und teilweise auch links gewählt haben. Großer Anteil auch des esoterischen Milieus, die natürlich auch eher sich klassisch links verorten würden. Aber das sind ja keine Linksextremisten. Und die gehen dann gemeinsam mit Rechten auf die Straße, keine Frage. Aber jetzt klassische Linksextremisten sind mir in Bezug auf die Demos noch nie aufgefallen. Wenn, wie du richtig gesagt hast, dann auf der Gegenseite.
Aber schon vor Beginn der Demos gab es ja zumindest in einigen Teilen der linken Szene irgendwie diese Bestrebung einer Querfront. Das würde ich persönlich auch nicht als klassisch irgendwie links oder linksextrem wahrnehmen, sondern ganz im Gegenteil. Trotzdem sind es ja Leute, oder auch diese Hippies, die du ja eben beschrieben hast, das sind ja Leute, die sich selbst schon dem linken Milieu zuordnen würden. Meine Frage wäre einfach, wie hält man das aus, Ambivalenz oder so zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung? Also weil meine Wahrnehmung als Person, die auf diese Demos draufschaut, ist, natürlich sind das keine Linken, die da hingehen, aber es sind eben auch Leute, mit denen ich vielleicht abhängen würde, wenn wir jetzt nicht über diese Themen reden würden, gerade mit diesen ganzen Hippies, würde ich sicher auch gemeinsam auf ein Konzert gehen oder so, wenn da diese politischen Differenzen eben nicht wären. Aber also weißt du, was ich meine? Also einerseits, wieso werden da Leute angesprochen, die trotzdem auch von der gleichen Subkultur angesprochen werden wie Linke?
Also für mich ist das ehrlich gesagt nicht überraschend. Natürlich sind da viele Menschen, die sich selbst als links bezeichnen und die auch linke Parteien in der Vergangenheit gewählt haben. Aber das ist auch nichts Neues, dass es in der linken Szene Menschen gibt, die überhaupt gar kein Problem mit Antisemitismus beispielsweise haben. Wenn man sich die großen israelfeindlichen und antisemitischen Demonstrationen der letzten Jahre hier in Berlin anschaut, zuletzt im Frühling diesen Jahres im Rahmen der Gaza-Eskalation, da sind ja auch linke bis ultralinke Gruppierungen mitgelaufen beim Al-Quds-Marsch, der regelmäßig zur Vernichtung Israels aufruft, laufen immer wieder linke Gruppierungen aus der linken Szene mit. Dementsprechend ist das jetzt nicht überraschend, dass natürlich auch Leute, die sich als links bezeichnen, gemeinsam im Rahmen von Querdenken-Demonstrationen mit Antisemiten auf die Straße gehen und dass auch gerade dieses esoterische Milieu viele Gemeinsamkeiten letztendlich mit der rechten Szene hat. Das vergisst man oft so ein bisschen, aber das war schon immer so und so richtig überraschend ist es für mich nicht, dass sich da diese Querfront herausgebildet hat, vor allem, weil man das alles schon mal in sehr viel kleinerem Rahmen 2014 gesehen hat, als sich die Friedensmahnwachen hier in Berlin unter anderem initiiert durch Ken Jebsen gebildet haben. Auch damals sind schon Reichsbürger mit Personen, die sich der linken Szene zuordnen würden, zusammen auf die Straße gegangen, haben gemeinsam demonstriert. Also das ist letztendlich eine Wiederholung dessen und sehr viel größerer Rahmen, den wir da beobachten können, aber so richtig neu ist es nicht.
Unser Thema hier bei dieser Sendung, diesem Podcast, diesem Video-Podcast, ich weiß nicht genau, was ein Sammelbegriff für unser Dings ist, aber für unsere Sendung ist ja vor allem eben die Verschwörungserzählung. Was mich interessieren würde, du hast sicher sehr, sehr viele Reden gehört, die dort eben die Menschen dort gehalten haben auf diesen Querdenken-Demonstrationen. Gab es Argumente, bei denen du selber gedacht hast, das klingt ja eigentlich ganz überzeugend?
Also meinst du jetzt Argumente von Verschwörungserzählungen oder generell von Reden?
Nee, ich meine jetzt speziell von Verschwörungserzählungen, die du vielleicht erstmal nicht als Verschwörungserzählung erkannt hast. Das ist ja auch immer so ein Ding. Es ist ja nicht so schnipp, völlig klar, der spinnt. Also manchmal schon, aber manchmal eben ist es ja sehr subtil irgendwie.
Nee, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein.
Oder hast du dich mal...
Gibt es Bestandteile...
Rede einfach weiter. Wir haben leider halt so eine leichte Latenz. Lass dich nicht unterbrechen von mir.
Entschuldigung.
Handy einmal unter.
Ich muss ganz kurz... Ich muss mein Handy ganz kurz anstecken, weil ich nicht mehr viel Akku habe.
Oh, kein Problem. Dann erfüllen wir einfach mal ganz kurz diese kurze Lücke.
Ja, du kannst ja erzählen, du warst ja auch auf den Querdenken-Demos. Was hat dich vielleicht halbwegs überzeugt?
Oder nicht? Also überzeugt hat mich tatsächlich nichts, aber weil man dann schon mit einer zu doch starken inneren Abwehr auf diese Demos geht. Es geht zu mir zumindest so, ich schätze mal bei Julius ähnlich. Ich glaube, also was ich tatsächlich manchmal hatte, dass man in einer Debatte steckt und merkt, man hat jetzt echt kein gutes Gegenargument gerade mehr auf petto. Gerade weil es ja sehr häufig dann auch um sehr Fachthemen geht. Also was soll ich dann halt großartig sagen über Virenabwehr oder über Virenweiterübertragung oder über die Schutzfähigkeiten von Masken. Da kann ich natürlich auch sehr wenig konstruktiv zu beitragen, außer vielleicht das wiedergeben, was ich im Drosten-Podcast gehört habe. Vielleicht meinst du das, Miri, dass man im Gespräch merkt, verdammt, ich kann dem jetzt gar nicht wirklich was gut, ich kann demjenigen jetzt keine gute Paroli gerade geben, weil mir das Argument oder das Wissen dafür fehlt.
Ich war einmal für das Schwäbische Tagblatt, für die Lokalzeitung hier bei der Querdenken, in Tübingen gab es nicht so viele Querdenken-Demos oder es ist wie groß gewesen, weil wir ja Stuttgart in der Nähe haben, aber bei einer der ersten war ich da und damals wusste ich persönlich, ich weiß nicht, es war auch schon so letzten Frühsommer. Und da wusste ich noch vieles nicht, was ich jetzt weiß über die Pandemie und über das Virus. Trotzdem fand ich nichts überzeugend, was gesagt wurde, was wahrscheinlich an den RednerInnen lag. Aber ich habe mich gefragt, also was ich mich gefragt habe, ist, was hätte es gebraucht, um mich zu überzeugen? Also dadurch, dass ich keine Ahnung, dass das alles noch so relativ neu war und keine Ahnung, irgendwie, natürlich hatte ich auch so eine Abwehr, weil ich so ein Bild von Querdenken hatte, aber ich habe auch gedacht, wenn die jetzt, also ein anderes Beispiel, ich habe in meiner näheren Bekanntschaft aus bestimmten Gründen eine Medizinerin, die Corona-Leugnerin ist, die aber eben studierte Medizinerin ist und da fällt es mir regelmäßig richtig schwer, dagegen zu argumentieren. Deswegen ist das Thema mir eingefallen, weil ich glaube, dadurch, dass ich bin keine Medizinerin, ich habe irgendwie was ich gesunden Menschenverstand nennen würde und ich informiere mich eben, ich glaube der Lügenpresse so. Und deswegen, keine Ahnung. Fällt es mir aber manchmal schwer, wenn dann so Leute wie Bhakti oder eben diese Medizinerin in meiner Bekanntschaft, die das ja jahrelang studiert haben, mir dann sagen, nee, du liegst falsch. Wie kann ich denn da mich eigentlich nicht überzeugen lassen? Also ich lasse mich nicht überzeugen, weil ich einfach schon von meiner Grundposition her denke, naja, aber also du gehst ja von falschen Prämissen aus. Wenn du davon ausgehst, dass es diese Pandemie nicht gibt oder dass diese Impfung nicht wirkt, dann können wir nicht wirklich miteinander ins Gespräch kommen. Und trotzdem denke ich mir, naja, aber vielleicht überhöhe ich mich da auch selber, weil ich habe keine Ahnung. Ich bin keine Virologin, keine Medizinerin. Wisst ihr, was ich meine?
So grob, ja. Julius.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht unvorbereitet in diese Gespräche zu gehen. Man darf das nicht unterschätzen, weil natürlich viele Menschen auch sich so viel belesen und so in der Szene drin sind, so viel alternative Medien konsumieren, dass es gar nicht gar nicht so einfach ist, dem direkt zu entgegnen. Und gerade wenn Leute krassen Verschwörungstheorien verfallen, muss man da schon auch sich so ein bisschen drauf vorbereiten. Wie argumentiert man? Wie geht man damit um? Und nicht einfach irgendwie kurzerhand das Gespräch suchen, weil das kann am Ende auch sicherlich nach hinten losgehen. Also nicht, ich rede jetzt nicht davon, dass man selbst überzeugt wird von anderen. Da braucht es schon viel, glaube ich. Aber eher, dass man wirklich so ein paar Tricks drauf hat, wie man den anderen begegnet, weil oft hilft es nicht weiter, die ganze Zeit irgendwelche Fakten auf den Tisch zu legen. Ich habe gemerkt, dass es gerade auch nützlich sein kann, sehr emotional zu argumentieren. Das wird ja einem normalerweise immer sehr abgeraten in politischen Diskussionen. Aber gerade im Hinblick auf Verschwörungstheorien werden die Menschen, die diese Verschwörungstheorien und Ideologien verbreiten, selbst sehr oft emotional. Und ich glaube, dass es da einen großen Vorteil mit sich bringt, dann halt auch in die Emotionalität irgendwie so ein bisschen sich das zunutze zu machen und selber auch emotional zu argumentieren. Und das kann einen weiterbringen. Aber ich würde so ein bisschen daran appellieren, halt sich darauf vorzubereiten. Also wenn man beispielsweise weiß, eine Familienmitglied oder jemand aus dem Bekanntenkreis ist da so ein bisschen reingerutscht in diese Szene und man telefoniert irgendwie in 2 Tagen miteinander und will da mal drüber reden, dann sollte man sich darauf auf jeden Fall vorbereiten. Es gibt extrem viele gute Podcasts, die sich damit beschäftigen und die können unter anderem weiterhelfen, sich auf so ein Gespräch dann auch richtig in dieses Gespräch reinzugehen.
Was wären deine Tipps für gute emotionale Argumente, gerade jetzt eben mit vielleicht Angehörigen oder Menschen, die man schon kennt, nicht mit random Menschen auf so einer Demo?
Ich würde beispielsweise immer ansetzen mit der Frage, würdest du dich impfen lassen oder würdest du zumindest eine Maske tragen oder dir einen tagesaktuellen Test holen, um deine Enkelkinder weiterzusehen oder um deine Kinder weiterzusehen, wenn die das sozusagen zu Bedingungen machen, ey, wir können uns gerne treffen, du kannst gerne zum Kaffee kommen, aber bitte setz eine Maske auf oder mach einen Test, wenn du dich schon nicht impfen lassen willst, was ja völlig legitim ist, man muss sich ja nicht impfen lassen. Und da rutscht man ja dann schnell in so eine emotionale Schiene, weil es dann tatsächlich um Situationen geht, die nicht abwegig sind, dass es dazu kommt. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dann schon Leute gibt, die überlegen, will ich wirklich darauf verzichten, meine Familienmitglieder, die man liebt, nicht weiter zu sehen? Oder sagt man dann, ja gut, ich mache mal den Test. Und ich glaube, das können ganz, ganz gute Gesprächseinstiege sein, wenn du auf dieser Ebene argumentierst und die Leute befragst.
Und wenn mir dann entgegengeknallt wird, sowas wie naja, also keine Ahnung, Schlafschaf-Dings, also du bist irgendwie hier mit dem Kontakt zu meinen Enkelkindern verbieten, nur weil du hier irgendwie der Lügenpresse Glauben schenkst oder so. Muss ich dann das einfach annehmen und sagen, ja?
Also ich glaube, ich bin da jetzt die falsche Person, um dir da Ratschläge zu geben, weil ich... Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann da jetzt keinen generellen Hinweis irgendwie hier rausgeben, wie man in so einer Situation sich zu verhalten hat. Es gibt Leute, die brechen das Gespräch ab, allein wenn das Wort Lügenpresse fällt, und das kann ich sehr gut verstehen. Es gibt andere, die argumentieren weiter und vielleicht kommt man dann irgendwann sich näher. Aber ich kann mir nicht anmaßen, da dir jetzt zu sagen, was du dann zu tun hast. Das ist nicht meine Aufgabe, das können vielleicht Psychologen, aber das kann ich nicht.
Wann brichst du denn auf der Straße Gespräche ab? Du meintest vorhin schon, es geht schnell mal in Beleidigungen. Da ist auf jeden Fall ein guter Grund zu sagen, ich breche das Gespräch jetzt ab. Ich persönlich habe ja zum Beispiel irgendwann auch einfach keine Lust mehr auf immer dieselben Debatten gehabt. Also egal, mit wem du dich dort unterhältst, du führst ja im Gefühl zumindest immer dasselbe Gespräch. Und das Maximum, was man rausholen kann, ist vielleicht so ein minimales auf der Mitte Treffen, dass man zum Beispiel sagt, dass man vielleicht teilweise auch Presseberichterstattung auch schon mal wertend fand und sich geärgert hat. Das sind ja so die einzigen Mittel, wie man sich irgendwie vielleicht noch in der Mitte begegnen kann, und selbst da muss man sich mehrmals sehr heftig abgrenzen. Wo würdest du sagen, wo macht auch so ein Gespräch vielleicht auch auf der Straße überhaupt keinen Sinn mehr?
Ja, also die Eingangsfrage war ja, wann mache ich Schlussstrich, wann höre ich auf? Das beginnt auf jeden Fall mit Beleidigung. Und es gibt für mich auch Grenzen. Also es muss gar nicht um Beleidigung gehen, sondern wenn Leute beispielsweise die Shoah relativieren, erlebt man leider immer wieder bei den Querdenken-Demonstrationen, dann sehe ich keinen Grund, da weiter zu diskutieren und mit den Menschen irgendwie im Gespräch zu bleiben und vor allem ihnen auch eine Bühne zu bieten. Ich finde, da kann man so ein Gespräch auch ganz schnell mal abbrechen. Das ist meine Meinung. Sehen andere Menschen sicherlich anders und das können sie auch anders sehen, aber so gehe ich davor. Und sonst habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Gespräche auf der Straße, die auch sehr sachlich geführt werden. Man hat zwei verschiedene Ansichten, aber sie werden sehr sachlich geführt, ohne Beleidigung und so weiter, sich leider sehr oft in die Länge ziehen, wie du gerade schon gesagt hast, immer dieselben Sachen letztendlich wieder so rausgeholt werden. Teilweise wird man dann mit Argumenten konfrontiert, die einen gar nicht so direkt betreffen. Da geht es dann eher um die Politik und die Medizin. Und damit haben wir Journalisten ja jetzt nichts zu tun, beziehungsweise wir müssen uns jetzt nicht dafür rechtfertigen, was Herr Drosten oder Frau Merkel sagt. Und da ich ja immer in der Situation bin, dass ich arbeite, also ich bin ja auf diesen Demos, um von da zu berichten und wenn irgendwie was passiert, dann auch schnell zu berichten, breche ich Gespräche in letzter Zeit öfter auch aus dem Grund ab, dass es einfach zeitlich nicht machbar ist, dass ich mich da eine Stunde hinstelle und mit einem einzelnen Teilnehmer über Corona diskutiere, weil dafür werde ich nicht bezahlt. Ich werde dafür bezahlt, einzelne Meinungen sicherlich auch darzustellen, aber nicht um da jetzt irgendwie so als Seelsorger zu funktionieren und stellvertretend für die gesamtdeutsche Medienlandschaft mir da irgendwie Argumente an den Kopf werfen zu lassen. Das geht nicht und das funktioniert zeitlich auch einfach nicht, weil ich dann meine eigentlichen Arbeit, diese Demo zu beobachten, mögliche Polizeiaktionen zu beobachten und dann auch schnell der Redaktion zu kommunizieren, damit das dann online geht, das ist nicht machbar, wenn ich da die ganze Zeit nur am Rand stehe und mit Teilnehmern diskutiere.
Du sagst gerade, du bist bei den Demos, um zu berichten. Was ist denn dein journalistischer Anspruch? Also klar, natürlich irgendwie sachlich, neutral berichten, aber möchtest du, oder ich hoffe zumindest, wenn ich journalistisch arbeite, auch immer, dass ich irgendwie aufklärend tätig bin. Und dann ist für mich in meinem Kopf immer die große Frage, wen will ich eigentlich erreichen? Möchte ich diese Leute, die potenziell auf diese Demos gehen könnten, erreichen? Möchte ich alle anderen erreichen? Also was ist für dich das? Also wen möchtest du erreichen?
Ja, ich mache mir da ehrlich gesagt keine großen Gedanken drüber, sondern halt gehe da mit dem Anspruch hin, das zu berichten, was passiert. Schnell zu sein, das ist immer, glaube ich, relativ wichtig im heutigen Journalismus und wen ich damit erreiche, das ist mir letztendlich egal, Hauptsache ich erreiche überhaupt jemanden, das ist beim Tagesspiegel eigentlich immer ganz schön, weil das ganz gut funktioniert und der Tagesspiegel ja doch eine recht große Reichweite hat und am Ende erreiche ich sowieso auch die Menschen, die dort demonstrieren, weil es werden so unglaublich viele Artikel auch von den seriösen verteufelten Mainstream-Medien der Bewegung in den eigenen Telegram-Kanälen geteilt und letztendlich wird sich dann meistens darüber aufgeregt, aber selbst wenn sich Leute darüber aufregen und ich kritische Leserbriefe bekomme, die sich kritisch mit meinen Texten auseinandersetzen, freue ich mich darüber, weil das bedeutet, die Leute haben es gelesen, sie haben sich vielleicht geärgert, aber jeder kann sich über meinen Text ärgern, habe ich überhaupt kein Problem damit, solange es halt nicht in Beleidigung und Diffamierung ausartet, diskutiere ich auch gerne mit den Menschen drüber, antworte eigentlich auch auf jeden Leserbrief, der mich nicht konkret beleidigt und bin froh, wenn dann halt auch Menschen aus dem Spektrum erreicht werden, auch wenn sie sich vielleicht dann am Ende drüber ärgern, was ich geschrieben habe.
Wir haben wieder einen Hinweis bekommen, zwar eine Nachricht im Chat. Käthe 5 schreibt, vielen Dank für die spannende Diskussion. Gerade hast du gesagt, dass du keine Bühne bieten willst für zum Beispiel Antisemitismus. Wie gehst du denn mit der Grenze um, über die Demos berichten zu müssen bzw. zu wollen, aber auch gleichzeitig keine Rassismen oder Ähnliches zu reproduzieren? Finde ich eine super gute Frage und ein großes Problem, wie ich finde, auch generell in der Berichterstattung über Querdenken.
Auf jeden Fall. Das ist eine sehr berechtigte Frage und das fällt mir auch jedes Mal wieder schwer, da zu entscheiden, was reproduziert man und was nicht. Ich glaube, es ist wichtig, das einzuordnen vor allem. Also aus journalistischer Sicht sowas nicht einfach so stehen zu lassen, was ja auch leider immer wieder passiert, auch von anderen Medien, die dann wirklich Aussagen von Teilnehmern irgendwie reproduzieren, ohne sie journalistisch einzuordnen. Und letztendlich haben wir da als Reporter und Journalisten, die von den Demos berichten, ja auch eine gewisse Sorgfaltspflicht. Sprich, wenn es zu Antisemitismus kommt oder auch zu Holocaust-Relativierung beispielsweise, dann ist es unsere Aufgabe, das einzuordnen und auch klar zu benennen. Und solange man das macht, sollte man darüber auch berichten. Und solange man das macht, würde ich sagen, bereitet man dem auch keine Bühne, weil es, wie gesagt, eingeordnet wird.
Aber jetzt nehmen wir mal als Beispiel die Kollegen von Spiegel TV, die sehr gerne Filme auch machen über die Bewegung, beziehungsweise über diese Querdenken-Demonstrationen, wo letztendlich nur eine verrückte und bescheuertere Aussage hinter die andere geschnitten wird. Diese Videos haben immer das Problem, dass sie meistens unglaublich gut geklickt werden. Also es gibt ein krasses Bedürfnis danach, von Leuten sich anzugucken, was dort für Blödsinn teilweise geredet wird auf den Demos. Aber das natürlich auch in dieser Form der Berichterstattung nicht ganz unproblematisch ist. Wie siehst du das? Wie groß ist manchmal der Aufklärungseffekt, wenn man über diese Demos berichtet, gerade im Kontrast zur Verbreitung von solchen Aussagen oder auch einfach nur zur rein moralischen Überhebung?
Es kommt, glaube ich, drauf an, mit was für einem Ansatz man an die Berichterstattung rangeht. Spiegel TV hat einen ganz anderen Ansatz als der Tagesspiegel. Da geht es wirklich darum, halt so die absurdesten Akteure irgendwie herauszustellen, wobei man sagen muss, es wird immer so getan, als würde Spiegel TV da irgendwie stundenlang suchen, um dann halt die drei, die irgendwie die absurdesten Theorien zu verbreiten, dann in ihren Beitrag zu schneiden. Das stimmt einfach nicht, weil es ist leider so, dass es gar nicht so schwierig ist, da jemanden anzutreffen, der irgendwie solche Sachen verbreitet, wie die Menschen es in Spiegel-TV-Beiträgen machen. Also das ist eine Sache von wenigen Minuten und schon hat man jemanden vor der Kamera. Und deswegen repräsentiert das letztendlich natürlich die Bewegung auch ganz gut, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz ist es ein ganz anderer Ansatz, mit dem Spiegel-TV da rangeht. Es wird ja wenig eingeordnet, wenn da Verschwörungstheorien verbreitet werden. Aber gleichzeitig, glaube ich, sollte man auch den Zuschauern und Zuschauerinnen irgendwie so viel zugestehen, dass sie selber dann da mit einem anderen Ansatz an diese Beiträge rangehen, als wenn sie jetzt irgendwie einen großen Hintergrundartikel zum Antisemitismus bei Querdenken lesen. Also dass das eher vielleicht Unterhaltung ist. Natürlich auch Aufklärung, weil es doch zeigt, was für absurde Theorien da verbreitet werden, aber gar nicht so diesen, diesen Aufklärungsansatz jetzt vergleichbar verfolgt wie mit Hintergrundartikeln in der gedruckten Zeitung oder so.
Ich würde auch noch einmal kurz darauf eingehen. Ich persönlich habe mich irgendwann letzten Sommer dazu entschlossen, dass ich nicht mehr auf diese Demos gehen werde. Einfach schon, weil ich gemerkt habe, dass das einfach dann doch auch nicht gut tut, sich immer wieder diesem extremen Hass und dieser Ablehnung auszusetzen. Wie gehst du persönlich damit um? Hattest du schon mal Demos, nachdem du nach Hause gekommen bist und gefragt hast, warum mache ich das eigentlich? Also, oder war dann doch noch der, sozusagen der Nutzen, den du dort siehst, noch größer?
Es gab sicherlich diese Situation, weniger nach Demos, sondern mehr nach Anfeindungen, die auch dann das private Umfeld betreffen, die dann irgendwie über Social Media reinkommen, über Mails, über Privatnachrichten und so weiter. Ich glaube, das hat sich jeder mal gefragt, der über diese Bewegung regelmäßig berichtet hat. Und ich kann dich komplett verstehen und ich finde es sehr nachvollziehbar, sich dazu zu entscheiden, nicht mehr zu berichten über die Bewegung. Auf der anderen Seite halte ich es für wichtig, dass auch es weiterhin Journalisten und Journalistinnen gibt, die sich dieser Bewegung annehmen, deren Entwicklung weiter betrachten und darüber publizieren. Und bei mir war es jetzt nie so, dass ich halt wirklich an dem Punkt war und gesagt habe, ich höre jetzt auf, ich brauche eine Pause. Die Pausen haben sich automatisch ergeben, weil es ja auch immer so Ups und Downs bei der Bewegung gibt. Über mehrere Monate ist sehr wenig los, dann auf einmal wieder mehrere Proteste hintereinander. Aber die Monate, wo dann wenig los ist, habe ich dann halt genutzt, um mich so ein bisschen zu entspannen, ein bisschen auszuruhen, mich wieder anderen Themen zu widmen, die es jetzt zum Glück auch noch gibt. Und ich merke immer wieder, wie schön es ist, mal auch ganz andere Geschichten zu machen, abseits von Querdenken und vom Rechtsextremismus. Also wirklich so eher leichte Sachen, die ich dann wirklich gerne übernehme und die für mich sehr abwechslungsreich sind. Und nichtsdestotrotz habe ich vollsten Respekt dafür zu sagen, ich mache das nicht mehr, weil es wirklich sehr hart sein kann und man auch nicht darauf vorbereitet wird, was einen da erwartet. Ich glaube, da kann einen auch niemand so richtig drauf vorbereiten. Das ist ja für alle neu gewesen. Aber gerade dieses, ich mache Feierabend, die Demo ist zu Ende, bedeutet für uns, das wirst du ja bestätigen können, Paul, meistens nicht, dass man dann wirklich irgendwie abschalten kann, sondern dann fangen letztendlich die Bedrohung und die Diffamierung und die Beleidigung, die dann nach und nach in den Stunden und Tagen nach den Demonstrationen eintrudeln, die fangen dann erst so richtig an. Und das kann einen schon sehr zusetzen. Ich lasse das nicht so richtig an mich heran. Ich bringe alles zur Anzeige, was irgendwie konkret ist und bin bisher damit ganz gut gefahren.
Unsere Sendung beschäftigt sich ja eigentlich auch damit, eben was können Angehörige von Verschwörungsgläubigen da argumentativ entgegensetzen. Du hast vorhin schon gesagt, da kannst du nicht so richtige Tipps geben, aber vielleicht hast du doch aus der Erfahrung durch diese vielen Gespräche, die du in den vergangenen anderthalb Jahren wahrscheinlich geführt hast, Tipps, also du hast vorhin schon gesagt, eben auf dieser emotionalen Schiene argumentieren. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen, ob dir da noch sonst was einfällt.
Also ich glaube, dass es wichtig ist, gerade wenn man merkt, dass Angehörige oder bekannte Freunde so ein bisschen in dieses Spektrum abrutschen, da sehr früh auch zu reagieren. Und am Anfang zügig und schnell das Gespräch zu suchen. Am besten natürlich das persönliche Gespräch, geht aber auch übers Telefon oder über Zoom, wie auch immer. Sich dann auf dieses Gespräch vorzubereiten, da nicht unvorbereitet reinzugehen, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Und ich habe auch Erfahrung gemacht, beziehungsweise ich kenne Menschen, die Angehörige haben, wo es genauso abgelaufen ist, dass die irgendwie anfingen, in die Familiengruppe erste Links von Ken Jebsen und Ken FM zu schicken, und dann wurde es immer mehr, die dann sehr schnell das Gespräch gesucht haben und die das dann letztendlich auch abwenden konnten, dass diese Menschen in dieses Spektrum weiter reingedriftet sind. Das passiert nämlich unglaublich schnell, das darf man nicht vergessen. Da tragen die Algorithmen ganz viel großen Anteil zu bei, gerade auf YouTube und Facebook, die, sobald man ein Video über 9/11, die große Verschwörung, sieht, dann direkt weiterleiten zu Corona, die große Verschwörung, und dann geht es immer weiter und man kann da sehr schnell sich verlieren. Deswegen ist da, glaube ich, ist angebracht, zügig zu reagieren, sobald es Anzeichen gibt, dass jemand aus dem Bekannten- oder Familienkreis abdriftet, und das Gespräch zu suchen. Also ich glaube, miteinander zu sprechen ist wirklich wichtig, die Leute nicht direkt abzustempeln, ihre Sorgen ernst nehmen und dann halt ganz rational und gleichzeitig emotional dagegen argumentieren.
Ich persönlich glaube, was da eben auch ganz, ganz wichtig ist, ist so eine Grundmedienkompetenz, also dass Menschen erkennen, welchen Quellen kann ich vertrauen und welchen nicht. Also keine Ahnung, Ken Jebsen sieht ja vielleicht erstmal ganz professionell aus, und was, da kannst du ja vielleicht als Journalist auch was dazu sagen, welche Tipps hast du, wie können Menschen eben vertrauenswürdige Quellen erkennen?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem, das Internet generell, was uns insofern halt sehr hinderlich ist, gerade für die Generation 40 bis 60, die ja zuhauf auf diesen Protesten, querlinigen Protesten anzutreffen sind. Das macht den größten Teil des Teilnehmerspektrums aus. Da sind ja sehr wenig junge Menschen, meistens würde ich so zwischen 40, 60, 70 fast einordnen. Und das sind alles Menschen, die nicht mit dem Internet aufgewachsen sind, anders als wir und als unsere Generation, die von klein auf irgendwie weiß, wie das Internet funktioniert, wie vielleicht auch Algorithmen funktionieren, wie YouTube funktioniert, dass man nicht immer weiterschauen muss, sondern dass man auch einfach irgendwann mal Stopp machen kann. Und ich glaube, dass da ja ganz viel Mangel herrscht an Medienkompetenz, wie du schon richtig sagst, also dass viele nicht so richtig verstanden haben, wie das Internet in einigen Teilen funktioniert, und dass natürlich Plattformen immer auch im Sinn haben, dass die User so lange wie möglich auf ihren Seiten verharren, und da sehe ich sehr viel Nachholbedarf, was Medien- und Internetkompetenz angeht, und auch diesen Leuten zu erklären, dass sie vielleicht es auch immer dazu gehört, sich unterschiedliche Quellen anzugucken, unterschiedliche Medien und nicht nur alternative Medien, um sich halt auch eine Gegenmeinung bilden zu können. Das ist halt sehr wichtig. Das macht ja jeder Journalist, oder jeder gute Journalist sollte das auch machen, wenn man zu Themen recherchiert, dann nicht nur eine Seite sich anzugucken, sondern halt auch die andere. Und das fehlt bei ganz vielen, die dann halt nur auf alternativen Seiten unterwegs sind.
Vielen lieben Dank. Ich glaube, auch ein großes Problem dahingehend, was du ja benannt hast, dass eben gerade die Generation 50 plus sich dann auch nochmal schnell von einem sehr professionell produzierten YouTube-Video dann auch einfach gerne mal beeindrucken lässt, gar kein Problem. Und dementsprechend denkt, na, wenn das hier so gut aussieht, dann muss das doch wohl stimmen. Das kann ja sonst gar nicht anders sein. Letzte Aufrufe an den Chat. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie jetzt stellen, beziehungsweise jetzt kommt hier tatsächlich gerade ein. Jetzt, du hast auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Hier schreibt einer, Nerdy Olli schreibt, jetzt stellt er aber 40 plus als totale Pfosten dar. Diese Generation hat das Internet aufgebaut. Gefüllt wurde es aber von Jüngeren mit viel Mist. Ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Vielen Dank, lieber Olli, für den Hinweis. Ja, natürlich sind nicht alle Menschen 40 plus völlige Trotte. Ich glaube, das hat Julius auch so nicht gemeint. Wir haben auch noch eine Frage, ne? Es kam noch eine Frage direkt hinterher.
Ja, genau. Die Käthe, die vorhin schon eine Frage gestellt hat, hat jetzt gefragt, also hat geschrieben, danke für die Antworten. Und sie hat auch noch eine Frage zu den Gesprächen, die du auf den Demos führst. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du in einem Gespräch jemanden zumindest zum Nachdenken bringen konntest? Und welche Argumente haben da deiner Meinung nach funktioniert? Beziehungsweise ist so eine Demo gar nicht der Ort dafür?
Doch, also Demos können auch der Ort dafür sein. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Wenn jetzt rund um dich herum irgendwie Steine geschmissen werden und Pfefferspray eingesetzt wird, dann ist es vielleicht wirklich nicht der Ort dafür, jetzt da irgendwie stundenlang zu argumentieren. Aber es gibt auch Demos, die sehr viel friedlicher verlaufen und da kann man sich natürlich dann auch die Zeit nehmen. Und ja, ich habe die Erfahrung schon gemacht, also dass ich auf jeden Fall schon Querdenker getroffen habe, die mit denen man sehr gut reden konnte, die sicherlich danach, so war meine Einschätzung zumindest, danach über meine Argumente nachgedacht haben und andererseits aber auch ich über ihre. Also ich habe auch schon Demonstrationsteilnehmer getroffen, die wirklich ganz plausible Gründe genannt haben, warum sie auf den Demos sind. Natürlich kann man da immer wieder die Frage stellen, ob das richtige Umfeld für sie ist, also mit rechten Antisemiten gemeinsam auf die Straße zu gehen. Das sehe ich nach wie vor sehr kritisch. Aber es gibt natürlich auch Menschen, ich weiß nicht, ob die jetzt aktuell noch auf der Straße sind, aber vor einem Jahr waren sie es auf jeden Fall, die wirklich letztendlich keiner größeren Verschwörungstheorie oder keiner einzigen Verschwörungstheorie anhingen, sondern ja, plausible Gründe hatten, um gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, selbst sehr betroffen waren, vielleicht finanziell auch von der Pandemie und so weiter. Also muss halt immer sehr vorsichtig sein, das immer pauschal alles als Verschwörungstheoretiker oder Rechtsextremer abzutun, so ist es auf jeden Fall nicht. Und was war der zweite Teil der Frage? Habe ich irgendwas vergessen? Nee.
Nö. Welche Argumente deiner Meinung nach funktioniert haben oder deinen Erfahrungen nach?
Das kann ich so nicht detailliert sagen, weil ich mich auch jetzt nicht an die einzelnen Gespräche erinnern kann. Aber auch in dem Fall war es immer gut und hat es geholfen, emotional zu argumentieren. Das ist so meine Erfahrung. Das ist so, was ich allen irgendwie mitgeben würde an der Stelle.
Und mit großen Schritten erreichen wir jetzt unsere Sendemarke.
Genau, weil heute gibt es nach uns eine Live-Sendung. Newcomer News werden ab 15 Uhr hier auf der Wüstenwelle zu hören sein. Für alle Leute, die über Twitch oder YouTube oder welche Kanäle wir immer noch.
Periscope,
was wir alles spielen, zugeschaltet sind. Ihr könnt natürlich, wenn ihr interessiert seid, die Wüstenwelle unter www.wüste-welle.de im Livestream hören. Newcomer News ist nämlich auch eine sehr, sehr gute Sendung. Und ich glaube, heute gibt es sogar einen halbwegs prominenten Stargast. Ja, aber auch wir hatten einen halbwegs prominenten Stargast. Vielen Dank, Julius, dass du da warst.
Halbwegs, jetzt untertreibst du aber.
genau, voll schön. Vielen Dank für die spannende Stunde.
Ja, Julius, vielen lieben Dank. Das hat Spaß gemacht.
Danke für das Gespräch.
Und wir sagen noch ganz kurz, wer wir waren. Nämlich neben mir der Paul Gäbler.
Und Miri Watson auf der anderen Seite.
Und genau, das war die Sendung Kaffee and Chemtrails ab Oktober übrigens regelmäßig hier auf der Wüstenwelle. Wir haben einen Sendeplatz, der alle 4 Wochen donnerstagabends um 21 Uhr sein wird. Das könnt ihr genau auf der Webseite nachgucken und auch im Internet werden wir dann immer zu dieser Zeit zu hören und sehen sein.